Liebe Glaubensgeschwister, ihr lieben Gäste, lieben junge Leute, ich möchte gleich zu Anfang meiner Predigt mit einer Frage beginnen. Die Frage lautet: An was habt ihr gedacht, als ihr die Überschrift zu meiner Predigt vielleicht schon gelesen habt? Schöne neue Welt. Vielleicht an irgendwelche Neuerungen oder irgendwelche Veränderungen, die so Einfluss auf mein Leben haben könnten, die wir aber vielleicht überhaupt nicht gut finden, dann kommt schon manchmal dieser Satz: Schöne neue Welt. Aber ich kann euch beruhigen, ihr könnt den Wortlaut dieser Überschrift tatsächlich sehr wörtlich nehmen: Schöne neue Welt. Warum geht es? Es geht darum, dass wir bald im Himmel und auf der neuen Erde viele Dinge erleben werden. Und die Vorfreude darauf, was Gott für uns in der Zukunft bereitet hat, ja, das ist mir wirklich sehr wichtig und ein Anliegen. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke und das Wort Paradies hörte, dann stiegen bei mir sofort Bilder im Kopf auf. Dass Leute zum Beispiel so mit dem Rücken auf dem Rasen, auf dem Grün lagen. Sie hatten geöffnete Münder und es flogen gebratene Tauben hinein. Das ist noch so als Bild. Aber ich habe auch ein anderes Bild im Kopf, dass ich so einen riesigen Kuchenberg vor mir hatte. Und da konnte man sich dann so durchessen, so durchfuttern. Das war damals schon für mich eine sehr verlockende, sympathische Vorstellung. Aber muss ich auch gestehen, es hat sich im Laufe der Zeit bei mir einiges getan bezüglich der Vorstellung des Paradieses von der neuen Erde. Ja, das hat sich gewandelt. Und weil ich die Bibel immer besser verstand, hat sich das auch gedreht. Und auch die Vision von Ellen White, die ich dann gelesen habe, brachten mir ein etwas anderes Bild als das, was ich euch gerade erzählt habe von meiner Kindheit. Beginnen möchte ich mit einer ganz allgemeinen Aussage, die wir in der Bibel finden. Und wenn ihr mögt, bitte schlagt mit mir Jesaja 65 auf. Jesaja 65, Vers 17. Jesaja 65, Vers 17, dort steht: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr gedenken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Bis hierhin, bis an diese Stelle. Wie versteht ihr diesen Text? Einige verstehen diesen Text so, dass man eigentlich keinerlei Erinnerung mehr habe an das, was vorher einmal war. So als wäre mein Gedächtnis eigentlich so völlig ausgelöscht, die Vergangenheit komplett gelöscht worden. Ich muss euch sagen, ich persönlich glaube das nicht so in dieser Form. Denn wenn wir uns an nichts mehr erinnern könnten, was geschehen ist, was gewesen ist, dann würden auch die vielen guten Erinnerungen an die Erfahrung mit Gott verschwunden sein, mit dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und dann wüssten wir auch nichts mehr über die Sünde und die schrecklichen Folgen, die mir mein Leben lang zu schaffen gemacht haben. Nach meiner Erkenntnis dieses Textes werden wir uns an die Vergangenheit nicht mehr erinnern wollen, weil das Neue, das Gott vorbereitet hat, so schön ist, so unvorstellbar schön ist, dass wir eigentlich keinen Anlass sehnen, in die dunkle Vergangenheit zurückzublicken. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal der Reihe nach. Wenn Jesus wiederkommt als König, als Erlöser, was verändert sich dann bei uns als seine Kinder? Oder die Frage erlaubt, was verändert sich nicht bei der Wiederkunft Jesu? Im Buch Vom Schatten zum Licht, auf der Seite 590, können wir lesen, dass bei der Auferstehung der Gläubigen alle mit derselben Körpergröße aus den Gräbern kommen, wie sie hineingelegt wurden. Adam steht mit einer erhabenen Größe auf, mit majestätischer Gestalt, so schreibt sie, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes. Und Experten haben errechnet, er muss so ungefähr zwischen 3 und 4 Meter groß gewesen sein. Also würde er neben mir stehen, ich würde so ein bisschen nach oben hochwinken. Aber jetzt kommt für mich eigentlich die wesentliche Veränderung. Alle stehen in der Frische und Kraft ewiger Jugend auf. Ich wiederhole nochmal. Alle stehen in der Frische und Kraft ewiger Jugend auf. Jeder wird in seine jugendliche Schönheit verwandelt. Egal, ob er vorher nun gestorben ist oder nicht. Und wir werden uns gegenseitig trotz der starken Veränderung sofort wiedererkennen. In dem Buch Der Sieg der Liebe steht, wir werden unsere Freunde erkennen, so wie die Jünger Jesus erkannten, also nach der Auferstehung. Und dann, heißt es weiter, wenn sie in dem irdischen Leben entstellt, krank oder verkrüppelt waren, werden sie nun ebenmäßig, vollkommen und gesund auferstehen. Und doch, so heißt es weiter, wird ihre Persönlichkeit, damit ist der Charakter gemeint, im verherrlichten Leib vollständig erhalten bleiben. Eine für mich sehr erstaunliche Aussage. Unser Körper verändert sich deutlich, sehr deutlich. Aber unsere Persönlichkeit, unser Charakter bleibt erhalten. Das ist, wie ich finde, ein nicht unwichtiger Punkt. Wenn wir es hier zulassen in unserem Leben, dass Gott uns verändert, wenn wir es wirklich zulassen, dann verändert Gott unseren Charakter so, dass er uns himmlisch oder tauglich macht für den Himmel. Er macht uns tauglich für den Himmel, wenn wir es zulassen. Aber was geschieht unmittelbar bei der Wiederkunft Jesu noch? Wir erhalten eine Art Lichtkleid. Und wir werden bei der Wiederkunft Jesu entrückt Jesus entgegen. Und dabei treffen wir als erstes auf unseren sogenannten Schutzengel, wie wir so schön sagen, unseren Schutzengel. Er ist ja der Engel, der uns ein Leben lang begleitet hat. In dem Buch Erziehung auf der Seite 305 steht, es wird aufschlussreich sein, also interessant, aufschlussreich sein, sich mit diesem Engel über Gottes Eingreifen in meinem Leben im Einzelnen zu unterhalten. Alle ungeklärten Ereignisse und Erfahrungen in unserem Leben werden dann endlich ihre Auflösung finden. Da, wo wir nur Verwirrung gesehen haben, Enttäuschung, zerstörte Träume und fehlgeschlagene Vorhaben, da werden wir sehen und erkennen, wie sich durch Gottes Führung alles zu unserem Besten zusammengefügt hat. Ihr Lieben, ist das nicht stark? Bei der Wiederkunft Jesu wird unser begleitender Engel so der erste Kontakt mit dem himmlischen Wesen sein, mit der himmlischen Welt sein. Der Engel, der uns so gut kennt, der wird uns alles zeigen und alle unsere vielen Fragen beantworten. Er ist uns auch, der uns dann auch zu Jesus Christus führen wird. Und wenn wir dann eine spannende Reise in den Himmel gemacht haben, dort angekommen sind, was erwartet uns dann dort? Entweiht wurde von Gott einmal für eine kurze Zeit in die Zukunft geführt, auf die neue Erde. Und ihre Eindrücke beschreibt sie folgendermaßen in dem Buch Frühe Schriften. Wir, damit ist gemeint alle Gläubigen, Wir traten alle ein in die Stadt Jerusalem und fühlten, dass wir ein Anrecht auf diese Stadt hatten. Hier sahen wir, so sagt sie, sahen den Baum des Lebens und wir sahen den Thron Gottes. Und von dem Thron ging ein klarer Wasserstrom aus. Und auf beiden Seiten des Stromes stand ein Baum, der Baum des Lebens. An jeder Seite des Stromes war ein Stamm von diesem Baum, beide von reinem, scheinenden Gold. Und seine Zweige, schreibt sie, neigten sich zu der Stelle, wo wir uns gerade befanden, wo wir standen. Dann, so sagt sie weiter, betrachteten wir von außen die herrlichen Dinge, die in der Stadt zu sehen waren. Ich sah dort, so sagt sie, herrliche Häuser, die wie Silber aussahen, gestützt von 4 von Perlen besetzten Säulen. Wunderbar anzusehen. Es waren die Wohnungen der Heiligen. Ich sah einige von den Heiligen in diese Wohnung, in ihre Häuser gehen und sie legten ihre Kronen ab. Und dann gingen sie auf das Feld vor den Häusern und fingen dort an zu arbeiten. Aber, so sagt sie, nicht so, wie wir hier auf dieser Erde arbeiten. Nein, 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 ganz anders. Ein herrliches Licht schien über den Häuptern aller und beständig lobten und priesen sie Gott. Und dann sah sie ein anderes Feld mit allerlei Arten von Blumen. Und als sie eine davon pflückte, rief sie aus, sie wird niemals mehr verwelken. Ich sah Berge, auf denen Rosen und Lilien wuchsen. Und ich sah kleine Kinder dort, diese emporklimmen. Oder, wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen. Kleine Kinder mit kleinen Flügeln. Bis dahin. Die Gläubigen werden also, oder wir, wenn wir diese Reise angetreten haben, vor der Stadt Jerusalem sein, in die Stadt geführt werden und wir sehen dort, so haben wir gelesen, den Thron Gottes und den Baum des Lebens und Häuser und Felder und Berge und Blumen. Alles wundervoll, alles unvorstellbar schön. Um diese Eindrücke noch ein wenig weiter zu vertiefen, möchte ich euch bitten, dass wir Offenbarung 21 aufschlagen. Dort die Verse 2 und 3. Offenbarung 21, wir wissen, dass dort einiges auch berichtet wird über die zukünftige Welt. Offenbarung 21, 2 und 3. Und ich sah die heilige Stadt, also Johannes sagt das, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine schmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er selbst wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wenn nun das neue Jerusalem wie eine Braut geschmückt ist, die sich auf ihren Hochzeitstag vorbereitet, dann wird das beste, ja das teuerste Kleid herausgeholt, was es einfach da ist, was es gibt. Das beste und teuerste Kleid. Alles ist dann aufs Allerfeinste hergerichtet. So wird auch unsere neue Heimat sein. Ich denke, Gott wird alles aufbieten, seine ganze Kreativität, um für uns ein Zuhause vorzubereiten, das einfach nicht zu übertreffen ist, selbst nicht in unserer Fantasie. Im Vers 4 steht, wenn wir weiterlesen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, einer Stadt, dann treffen wir immer wieder auf leidende Menschen. Sie sind entweder gekennzeichnet durch Obdachlosigkeit, durch Krankheit. Manchmal kann man den Menschen sogar ansehen, dass sie irgendwie von der Gesellschaft abgehängt sind. So etwas wird es im neuen Jerusalem nicht geben. Auch keine Friedhöfe, so schön sie auch geschmückt sein mögen hier. Friedhöfe wird man dort nicht finden. Denn keine Sünde wird es geben und damit auch die Folgen der Sünde wird man dort nicht sehen. Das ist dann wieder der Zustand von Adam und Eva damals im Paradies. Das, was uns jedoch immer wieder an die Vergangenheit erinnern wird, sind Jesu Nägelmale an den Händen, an den Füßen und an der Seite. Diese Narben werden durchaus ewig bleiben und erinnern uns stets an Jesu Erlösungstat für mich ganz persönlich. Aber in der großen und in der prächtigen Stadt werden wir alle unser Zuhause finden. Und allen wird es dort auch wirklich richtig, richtig gut gehen. Warum? Im Vers 3 haben wir gelesen, dass Gott unter seinem Volk wohnen wird. Das heißt, Gottes Thron ist das Zentrum des Universums. Und es befindet sich im himmlischen Jerusalem. Also in unserer künftigen Stadt. In Offenbarung 21 wird uns das neue Jerusalem aber noch auf eine ganz andere Art und Weise beschrieben. Schauen wir uns bitte mal die Verse 10 bis 16 an. Offenbarung 21, 10 bis 16. Dort heißt es, und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, vom Norden 3 Tore, vom Süden 3 Tore, vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Bis dahin. In diesen Versen wird uns vor Augen geführt, einerseits, wie die Stadt beschaffen ist und andererseits, wie groß sie ist, welche Dimensionen sie hat. In euren Bibeln, eigentlich in jeder Bibel, gibt es die Rubrik Maße und Gewichte. Und dort steht, wenn man nachschaut, dass ein Stadion, so wie das hier beschrieben ist, ein Stadion hat eine Länge von 185 Meter. So steht es bei mir in der Lutherbibel. Wenn ich also rechne und hier schaue, ich rechne die Länge, die hier vorgegeben ist, 12.000 Stadien mal 185 Meter. Mein Kopfrechnen reicht dafür nicht aus. Der Taschenrechner sagt mir, es ergibt eine Seitenlänge dieser Stadt von 2220 Kilometern. Eine Längenrichtung. Und wir haben gelesen, die Länge, die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Also eine riesige Stadt mit ganz viel Platz und sicherlich auch ganz, ganz viel Grün. Der höchste Berg auf dieser Welt, der Mount Everest, misst eine Höhe, ich wusste es auch nicht mehr genau, 8848 Meter. Also weniger als 10 Kilometer. Das ist sehr niedrig im Vergleich zu einer Höhe von 2220 Kilometer. Aber diese Berechnungen bieten viel Raum für Spekulationen. Ob die, so ich das schon gehört habe, ob die Stadt vielleicht pyramidenmäßig angelegt ist, dass die Spitze sozusagen, ihr wisst ja, Pyramide, dass die Spitze bis 2220 Kilometer ist. Oder ob die Stadt tatsächlich so eine Art Würfelform hat oder vielleicht eine völlig andere geometrische Form. Wir wissen es nicht. Aber nach Vers 17 und Vers 18, wenn man hineinschaut, wird gesagt, dass die Stadt mit einer durchscheinenden Mauer umgeben ist. Eine durchscheinende Mauer, das klingt schon mal wie ein Widerspruch. Bei der Mauer ist bei uns eigentlich Schluss, können wir nicht durchgucken. Hier heißt es durchscheinende Mauer. Umgerechnet 65 Meter hoch. Und wenn wir dann noch weiter lesen, in den Versen 19 bis 21, dann werden dort die kostbarsten Materialien aufgeführt. Quintessenz, kein Mensch wird dort sagen, wir werden es noch nicht einmal denken, dass wir sagen, das gefällt uns nicht. Wird keiner sagen. Aber ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, warum hat diese Stadt überhaupt eine Mauer? Ich habe dazu nicht wirklich eine Antwort gefunden, aber ich leite ab, dass diese Mauer nicht dazu dient, einer gewissen Schutzfunktion vor Angreifern, sondern sie wird uns in der Bibel eher als ein Schmuckstück vorgestellt. Und außerdem ist sie im Vergleich zur Gesamthöhe, also 65 Meter zu 2220 Kilometer, eigentlich geradezu winzig. Aber ich möchte mit euch in Offenbarung 22 jetzt hineinschauen und die Verse 1 und 2 lesen. Es sind Texte, die wir, ich denke mal, schon ziemlich oft gelesen haben, aber vielleicht deren Bedeutung nicht immer so ganz klar herausgearbeitet wurde. Johannes beschreibt in Offenbarung 22, 1 und 2 folgendes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Vielleicht an dieser Stelle eine kurze Worterklärung. Luther formuliert hier an dieser Stelle Bäume des Lebens, also Mehrzahl, Pluralform. Aber ich habe im Grundtext nachgelesen und dort steht der Baum. Also nicht Bäume, nicht mehrere, sondern der Baum. Es handelt sich um einen Baum des Lebens, der aber hier zwei Baumstämme hat. Einer rechts und der andere links vom Strom. Und damit es ein Baum ist, muss er eigentlich in der Krone zusammen sein, sonst wäre es nicht ein Baum. Mich hat aber eine Formulierung besonders stutzig gemacht, nämlich der Nachsatz im Vers 2, dass die Blätter zur Heilung der Völker dienen. Blätter zur Heilung der Völker? Können wir im Himmel doch noch irgendwie krank werden, Diese Blätter vom Baum des Lebens scheinen aber doch irgendetwas mit uns zu machen, dort. Aber was? Da wir wissen und ja auch gelesen haben, auf der neuen Erde wird es kein Leid geben, keine Schmerzen geben und schon gar kein Tod. Dann kann es mit der Heilung der Völker vielleicht etwas anderes gemeint sein. Auch hier hilft uns der griechische Text ein wenig weiter, der Grundtext. Dort steht nämlich ein Begriff für Heilung, den wir vielleicht schon mal ein bisschen gehört haben. Ich habe es im Internet nachgelesen. Da stand das Wort Therapeio. Klingelt da ein bisschen was? Therapeio? Therapie, ja? Therapie, Therapeio. Wir kennen den Begriff Therapie, ist allgegenwärtig. Damit scheint also auch ein gewisser, ich sag's mal, medizinischer Dienst gemeint zu sein. Aber wozu? Medizinischer Dienst? Nun, wir haben ja gesagt und auch gelernt, bei der Wiederkunft Jesu werden wir alle verwandelt. Unser Körper wird makellos sein, absolut makellos sein. Aber sind wir dann schon so ausgewachsen, dass wir die ursprüngliche Größe haben, wie Adam und Eva damals im Paradies? Vom Schatten zum Licht auf der Seite 590 steht, zurückgebracht zum Baum des Lebens werden die Erlösten zur vollen Größe ihrer ursprünglichen Herrlichkeit heranwachsen. Daraus entnehme ich, dass die, die im Himmel zum Beispiel als Kinder angekommen sind, ganz bestimmt nicht ewig Kinder bleiben werden. Sie werden größer werden, sie werden heranwachsen. Und auch wir werden ähnlich groß werden wie Adam und Eva bei der Erschaffung durch Jesus. Dazu dienen wohl die Blätter vom Baum des Lebens. Wenn nun nach den 1000 Jahren im Himmel die Zeit gekommen ist, dass die Stadt Jerusalem mit dem Thron Gottes auf diese Erde kommt, auf diesen Planeten kommt, was wird sich dann hier verändern? Offenbarung 21, Vers 1 beschreibt Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Himmel, eine neue Erde. Man kann sagen, eine komplette Neuschöpfung dieses Planeten. Aber es fällt auf, oder Johannes fällt auf, dass es das riesige Meer nicht mehr gibt. Dieses riesige Meer gibt es nicht mehr. Dort, wo viele so gerne Urlaub machen, und ich auch, das gibt es da nicht mehr. Ich habe nach einer Erklärung gesucht, aber keine wirklich inspirierende Antwort gefunden, warum es das Meer nicht mehr gibt. Deshalb sei mir gestattet, euch eine eigene Erklärung vorzustellen. Ich glaube, dass die Sinnflut mit dem vielen Wasser von unten und dem vielen Wasser von oben, diesem vielen Regen, unseren Planeten so verändert hat, dass unsere Erde seitdem zu 2/3 mit Wasser bedeckt ist und damit für uns Menschen eigentlich nicht mehr bewohnt werden konnte. Aber, so habe ich mir die Frage gestellt, hat Gott es so gewollt, dass die Erde mit 2/3 bedeckt ist? Ich glaube, dass es nicht das Ideal Gottes ist, dass die Erde so viel Wasser hat. Nach meiner Einschätzung wird es auf der neuen Erde, die wir uns so sehnlich erwünschen, Zehntausende von großen und kleinen Seen geben. Zehntausende Flüsse, Bäche, Wasserfälle, an denen wir uns alle gern aufhalten, ohne weit reisen zu müssen. Aber ich gebe zu, das sind keine gesicherten Erkenntnisse, das ist eigentlich nur mein Versuch der Erklärung. Aber ich möchte uns noch zu einem anderen Textabschnitt führen aus dem Alten Testament, und zwar Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Jesaja 11, 6 bis 8. Jesaja 11, 6 bis 8. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Ich denke, jeder, der Kinder großgezogen hat, weiß, was es bedeutet, seine Kinder vor Gefahren zu schützen. Oder, ihr lieben Eltern? Auf der neuen Erde wird es für Menschen und für Tiere keine Gefahren mehr geben. Niemanden werden die Haare zu Berge stehen, wenn sie ein Kind sehen, das mit einer großen Schlange spielt oder gar am Maul eines Krokodils oder mit einem Nashorn oder welches Tier euch auch vorstellen mag. Apropos Tiere, auf der neuen Erde werden Tiere weder irgendwo festgebunden sein, noch gezüchtet, noch gejagt oder zum Verzehr getötet. Und von keinem Tier geht auch noch irgendeine Gefahr mehr aus. Alle Tiere werden zahm sein und die Scheu vor dem Menschen ist dann verschwunden. Auch giftige Pflanzen und Büsche mit Dornen wird man dort nicht mehr finden. Auf der neuen Erde haben wir alle Flügel, wie die Engel auch. Und damit können wir andere Welten besuchen, das ganze Universum bereisen und das natürlich ohne Sauerstoffmasken. Damit bin ich auch schon bei der letzten großen Frage, was wir auf dieser neu geschaffenen Erde denn so alles machen werden. Die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist ja ewig. Kann es sein, dass wir schon, ich bin ganz bescheiden, nach wenigen hundert Jahren irgendwie schon Langeweile bekommen? Dass wir glauben, eigentlich schon alles gesehen zu haben, alles gehört zu haben, alles mit unserem Schutzengel schon besprochen zu haben und natürlich auch mit Jesus, was uns wichtig war. Nun, wir dürfen uns vor Augen halten, dass wir auf der neuen Erde zum Beispiel viele Tiere sehen werden, die schon längst ausgestorben sind. Und wir werden sehr neugierig sein. Neugierig sein, und uns alles genau ansehen, alles beobachten, ganz viel Neues entdecken und auch ganz viel ausprobieren. Unser Wissensdrang, unser Forscherdrang wird nie aufhören, nie aufhören. Und dann gibt es neben unserer Erde natürlich noch so viele andere Welten, die wir nicht kennen, an denen vielleicht auch etwas andere Naturgesetze herrschen. Andere Arten von geschaffenen Wesen, Tiere, die wir uns nicht vorstellen können, Menschen oder menschenähnliche Wesen, die sich haben nicht von Satan verführen lassen, also nie in Sünde gefallen sind. Und ich denke, wir werden sie immer wieder besuchen und damit deren Welten immer besser kennenlernen. Die Leute werden uns an ihrer Weisheit, an ihrem Wissen teilhaben lassen, denn sie sind uns in der Erkenntnis über Gott und dem Universum ja schon weit voraus. Ich glaube, wir werden ihnen viele Fragen stellen, ganz viele Fragen stellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie uns auch mit vielen Fragen begegnen werden, weil wir Dinge erlebt haben, hier auf dieser Erde, jetzt, die sie nur aus der Beobachtung her kennen. Beim Fliegen durch das riesige Weltall stoßen wir auf Milliarden von Planeten, die es zu entdecken und zu erforschen gibt. Also die Frage Langeweile? Niemals. Niemals. Im Buch Vom Schatten zum Licht lesen wir auf der Seite 620 etwas über unsere persönliche Entwicklung auf der neuen Erde. Sie schreibt, jede unserer Fähigkeiten wird entwickelt, jede Begabung vermehrt werden. Wachsendes Wissen wird den Geist weder ermüden noch erschöpfen. Die größten Unternehmungen können durchgeführt, die erhabensten Wunschträume erfüllt, höchste Ziele verwirklicht werden. Und immer noch können neuen Höhen erklommen, neue Wunder erstaunt, neue Wahrheiten begriffen werden. Neue Aufgaben fördern stets die Kräfte des Geistes, der Seele und des Körpers heraus. Ihr Lieben, was sagt uns dieses Zitat? Wir werden niemals an unsere Grenzen stoßen. Wir entwickeln uns stetig weiter. Und noch einmal, Langeweile wird es dort nicht geben. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich ein letztes Zitat anführen, das mich über Gottes neue Welt ja mit Abstand am stärksten beeindruckt hat, nämlich die dahingehenden Jahre der Ewigkeit bringen immer reichere und herrlichere Offenbarung Gottes und Christi hervor. So wie sich die Erkenntnis mehrt, so nehmen auch Liebe, Ehrfurcht und Glück ständig zu. Je mehr die Menschen über Gott erfahren, desto größer wird die Bewunderung für das Wesen Gottes. Wenn Jesus vor ihnen die tiefsten Wunder der Erlösung und die erstaunlichen Erfolge in der großen Auseinandersetzung mit Satan offenlegt, werden die Freigekauften von noch herzlicherer Zuneigung ergriffen sein. Der große Kampf ist zu Ende. Sünde und Sünder gibt es nicht mehr. Das ganze Universum ist rein. Eintracht und Freude durchdringen alle Bereiche der unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alle schuf, strömen Leben, Licht und Freude durch alle Bereiche des grenzenlosen Raumes. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper verkündet alle lebende und unbelebte Natur in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude. Gott ist Liebe. Amen.